Ich war neulich zu Besuch in der Vorstadt in einem Haus, das gerade renoviert wird, also deswegen auch schon länger nicht bewohnt ist. Dementsprechend sieht auch der Garten aus. Hohes Gras, dazwischen alle möglichen Blumen und da sieht man mal wieder, was in einem Garten wachsen kann, ohne dass man sich darum kümmert. Angehört hat sich das ungefähr so. Es tauchte dann aber am Zaun schnell ein Nachbar auf mit dem Vorschlag, doch dringend mal wieder den Rasen zu mähen. Zitat, das Gestrüpp, das ich da jeden Tag sehen muss, das macht mich langsam ganz nervös. Rasen oder Wiese ist also die Frage und unser D-Radio-Wissen-Tierexperte Dr. Mario Ludwig kann uns über die Unterschiede aufklären. Auch über die Unterschiede, die wir vielleicht mit bloßem Auge gar nicht sehen können. Als erstes müssen wir da mal ein paar Begriffe klären. Eine Wiese wächst wild, ein Rasen wird regelmäßig gemäht. So stelle ich mir das ungefähr vor. Oder gibt es da noch andere Unterschiede?
Nein, das ist schon richtig. Also das wirklich ganz untrügliche Kennzeichen eines Rasens, das ist eben dieses regelmäßige Mähen seiner Gräser. Und zwar immer in so einer Höhe von, sagen wir mal, einer 3 bis vielleicht in Ausnahmefällen 10 Zentimetern. Und alle anderen Grasflächen, also die seltener gemäht werden, die bezeichnen wir dann als Wiesen. Also ist eigentlich eine relativ einfache Geschichte.
Und die Wiese wird natürlich auch nicht angesät, sondern wächst einfach. Rasenmäßig dürfte einiges strenger reglementiert sein. Stimmt es, dass die Zusammensetzung eines Rasens in Deutschland sogar von einer DIN geregelt wird?
Ja, so sind wir Deutsche halt mal. Also man wollte also mit dieser DIN für den Gartenbesitzer einfach so eine gewisse Qualität des Rasens gewährleisten. Und deshalb hat man also in Deutschland das Saatgut, mit dem man diesen Rasen ansehen kann, durch eine DIN, und zwar durch die DIN 18917, in sogenannte Regelsaatgutmischungen unterteilt. Und diese Mischungen, die sind jetzt nach dem jeweiligen Verwendungszweck, also der Rasenfläche, untergliedert. Also da findet man nicht nur die einzelnen Rasentypen, wie jetzt zum Beispiel Zierrasen oder Gebrauchsrasen oder Strapazierrasen, sondern man findet da also auch noch die genauen Anwendungsbereiche, also zum Beispiel Repräsentation oder Sport- und Spielfläche und auch ganz genaue Angaben zu den Eigenschaften. Also bei uns ist das wirklich alles ganz, ganz genau geregelt.
Und das hört sich dann doch mit Verlaub ordentlich spießig an. Der eingesäte Rasen gehört zur Doppelhaushälfte ja quasi dazu und das hält man dem Vorstadtbürger ja auch gerne mal vor, dass ein Rasen ja eigentlich ein Toter ist. Ist er das?
Ja, das ist er. Also eine Wiese ist natürlich einem Rasen in puncto Artenvielfalt wirklich haushoch überlegen. Also wenn man sich mal so einen einzigen Quadratmeter von der Blumenwiese anguckt, da findet man also bis zu 60 Pflanzenarten. Wenn man sich so ein Stück Einheitsrasen anguckt, naja, da finden wir, wenn es ganz, ganz hoch kommt, 10 unterschiedliche Grassorten. Und dieses Verhältnis, das spiegelt sich natürlich auch in der Tierwelt wieder. Also wir wissen ja, unsere Tiere, die sind ja also auf Pflanzen als Nahrung oder natürlich auch als Unterschlupf angewiesen. Also zum Beispiel in Gärten mit wenigen Pflanzen und die diesen klassischen Einheitsrasen haben, da finden wir gerade mal vielleicht 3 Schmetterlingsarten. In Gärten, die eine wirklich ganz üppige Wiese haben, da können das 10 oder da können das auch mal 30 Arten sein. Und unsere Vögel, die profitieren natürlich auch von den Wiesen. Also man weiß zum Beispiel, dass Wiesen 4-mal so viel Vogelartennahrung bieten, wie jetzt einfach eine einfache Rasenfläche.
Und welche Tiere wohnen da so?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also das können Igel sein, das können Eidechsen oder Kröten sein. Das wären jetzt die etwas größeren Tiere. Aber natürlich auch viele kleine Tierarten wie bunte Laufkäfer, wie Schmetterlinge, wie schillernde Libellen. Also die Tiere, die die Wiese eigentlich so richtig schön machen.
Und du behauptest jetzt, man kann ihn sogar hören, den Unterschied zwischen Wiese und Rasen.
Ja, das kann man. Das ist auf den ersten Blick oder aufs erste Gehör eigentlich ziemlich verblüffend. Aber das hat mit dieser vorhandenen bzw. nicht vorhandenen Artenvielfalt, die ich eben bereits erwähnt habe, zu tun. Wenn du dich jetzt zum Beispiel mal auf den Rasen legst, dann hörst du gar nichts. Weil es gibt auch nichts zu hören, weil das ist ja eine grüne Einheitsfläche, wie gesagt, und da sind kaum Insekten unterwegs. Wenn du dich jetzt aber auf eine Wiese legst, die dieses pralle Insektenleben hat, dann kannst du natürlich reichlich Insektenaktivität hören. Also zumindest im Sommer, tagsüber, das Gesummen der Bienen und das Gebrummen der Hummeln und nachts das Gezirpe der Grillen, das ist ja so je nach Stimmungslage entweder sehr romantisch oder furchtbar nervtötend.
Ich mag das ja eigentlich ganz gerne. Was ist denn zum Beispiel mit dem Maulwurf? Der treibt einen Gartenbesitzer doch auch regelmäßig den Schweiß auf die Stirn, obwohl er gar keine Geräusche macht.
Nein, aber der macht furchtbar große Hügel und das hasst natürlich der englische Rasenbesitzer vor allem. Und die Maulwürfe machen schon eine Menge Ärger, aber man darf nicht vergessen, also der Maulwurf ist in Deutschland eine sogenannte rechtlich besonders geschützte Tierart. Das heißt, es ist per Gesetz verboten, einen Maulwurf zu fangen, zu verletzen, zu töten. seine Wohn- oder Zufluchtsstätten zu beschädigen oder zu zerstören. Das heißt, man darf auch nicht an seine Bauten rangehen. Und so ein Verstoß gegen diese Bestimmungen, der kann also richtig teuer werden. Also der wird mit einem Bußgeld bis zu 50.000 Euro geahndet. Also was macht man jetzt gegen den Maulwurf? Es bleibt nichts anderes übrig, als den Burschen zu vergrämen, wie der so schön heißt. Und jetzt wissen natürlich viele Hobbygärtner, dass Maulwürfe eine sehr empfindliche Nase haben und die haben deshalb so ein bisschen Spezialrezepte zur sogenannten Geruchsverkrämung entwickelt. Also das sind so selbstproduzierte, ganz geruchsintensive Stoffe wie zum Beispiel Holunderbeerjauche, verdorbene Molke oder was wirklich ganz übel ist, Heringsbrühe. Andere Hobbygärtner, die setzen dagegen vielleicht eher auf Seifenlauge oder auf mit Terpentin getränkte Lappen. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, die meisten dieser Methoden, die funktionieren schon nach dem ersten Regen nicht mehr. Und eigentlich belästigen die den Gartenbesitzer noch mehr als den Maulwurf. Und zwar dann, wenn dieser Gestank dann auch aus den Gängen entweicht und man sitzt dann im Garten mitten in diesem Gestank drin.
Das will keiner. Was ist denn, wenn jetzt einige Gartenbesitzer ins Grübeln kommen und sagen, vielleicht könnte ich ja doch mal ein bisschen was verwildern lassen, wenn es gut ist für die Tiere, für die Schmetterlinge und die Bienen. Muss man denn da gleich alles zuwuchern lassen oder gibt's auch so eine Art Mittelweg?
Nee, da gibt's schon einen Kompromiss. Also es gibt spezielle Gras-Kräuter-Mischungen zu kaufen. Die sind dann zusammengesetzt aus langsam und wenig aggressiv wachsenden Gräserarten und auch aus speziellen Kräutern. Und mit denen kann man also einen relativ niedrig bleibenden, bunten Rasen anlegen. Da gibt's wirklich spezielle Saatmischungen zu kaufen. Die vertragen dann ganz gut so 4 bis 6 Rasenschnitte im Jahr. Das sind also Kräuter, die auch sehr trittfest sind. Da gehört die Schafgarbe dazu, Gänseblümchen, Herbstlöwenzahn, Salbei und so weiter. Und das Schöne ist, diese Blühpflanzen, die ja in ganz unterschiedlichen Farben blühen, die haben wir fast in der ganzen Vegetationszeit, also fast die gesamte Vegetationszeit wird da abgedeckt. Und jetzt kann man also entscheiden, möchte ich mehr einen Rasen oder möchte ich mehr einen Wiesencharakter? Und dann schneidet man eben das Gras dann eher häufiger oder vielleicht etwas weniger.
Na also, dann vielleicht doch mal den Vorgarten ein bisschen verwildern lassen. Die Masse macht's. 930.000 Hektar Grünfläche gibt es wohl in Deutschland, wenn man alle 17 Millionen Haus- und Kleingärten zusammenzählt. Und das wiederum ist dann wirklich fast so viel wie alle Naturschutzgebiete in Deutschland zusammen. Dr. Mario Ludwig hat uns aufgeklärt hier in D-Radio Wissen darüber, was eigentlich die Unterschiede sind zwischen Wiese und Rasen.